NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Welche Eindrücke bleiben vom diesjährigen Holocaust-Gedenktag, der an diesem Montag begangen wurde? 80 Jahre ist es nun her, dass das NS-Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Aber wie lässt sich die Erinnerung wachhalten? Darum geht es heute in dieser Sendung. Am Mikrofon Miron Tenenberg. Guten Abend. Für die Gedenkveranstaltungen im ehemaligen deutschen KZ Auschwitz reisten am vergangenen Montag nicht nur Staatsoberhäupter an. Unter den Teilnehmenden waren auch Auszubildende des Volkswagen-Konzerns aus Niedersachsen. Bereits im Sommer hatten die angehenden Kaufleute und Mechaniker unter anderem Kinderschuhe oder Eisenbahnwaggons in der heutigen Gedenkstätte Auschwitz repariert bzw. restauriert. Michael Brandt hat die VW-Auszubildenden in Wolfsburg getroffen.
Es waren tief bewegende und sehr berührende Momente bei der Gedenkveranstaltung in Auschwitz-Birkenau. Arm in Arm gingen die VW-Auszubildenden mit Shoah-Überlebenden entlang der Gleise, auf denen einst die Züge in Auschwitz ankamen. 1,1 Millionen Jüdinnen und Juden wurden in dem deutschen Vernichtungslager ermordet, erschossen, zu Tode gequält. Die Erinnerung an die Gedenkveranstaltung beschäftigt die jungen Erwachsenen auch nach ihrer Rückkehr in Wolfsburg. Nils Volling denkt daran zurück, wie er Hand in Hand mit einem Holocaust-Überlebenden eine Kerze aufstellte.
Der hat sich richtig festgehalten, weil er vielleicht auf der einen Seite nicht mehr so viel Kraft hatte, aber vielleicht auch auf der anderen Seite Dankbarkeit gezeigt hat, dass er nicht alleine da nach vorne treten muss. Weil vielen ist es schwer gefallen, viele haben da vor dem Monument geweint.
Seit 1987 haben insgesamt 3600 Auszubildende von Volkswagen die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht. Seit mehr als 15 Jahren fahren auch VW-Manager und Meister dorthin, freiwillig und auf Einladung ihres Arbeitgebers, um sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Es geht aber auch darum, das zu erhalten, was vom früheren Vernichtungslager und den Habseligkeiten der dort Ermordeten geblieben ist. Die 23-jährige Nina Macaluso erinnert sich, wie sie im Sommer Schuhe ermordeter Kinder restauriert hat.
Als ich das erste Mal Kinderschuhe in der Hand hatte, da sind bei mir auch alle Dämme gebrochen. Also ich habe selber eine kleine Nichte, eine Dreijährige, und dieser Schuh, den ich in der Hand gehalten habe, der war nicht größer als ihre Schuhe sind.
Das sei unglaublich hart, sagt Macaluso und kämpft in einem Besprechungsraum des VW-Werks in Wolfsburg mit den Tränen. Das geht auch ihrer Kollegin so, der 21-jährigen Emily Fast. Sie hat Viehwaggons restauriert, in denen die Nazis teilweise mehr als 100 Menschen zusammenpferchten, um sie dann zu deportieren.
Wir durften auch einmal reingucken, also halt einfach durch die kleinen Löcher, und es war komplett dunkel. Man kann sich vorstellen, da war früher halt ein bisschen Heu, da war ein Eimer Wasser, ein leerer Eimer zum Toilettengang, und so wurden die Leute transportiert. Und ich hatte einfach Angst, wenn ich mir vorstelle, dass ich selber da drinnen gewesen wäre.
In der gemeinsamen Gruppe aus VW-Auszubildenden und polnischen Jugendlichen hätten sie während der 12 Tage oft miteinander gesprochen, erzählen die angehenden Mechaniker und Kaufleute. Was bewegt junge Menschen wie Nina Macaluso besonders?
Natürlich wird man niemals nachempfinden können, wie das für die Menschen dort im Lager gewesen sein muss, aber ich glaube schon, dass ich die Empathie besitze, zu sagen, dass das unvorstellbar ist und dass ich halt versuchen möchte, irgendwie diesen Schmerz und diese Trauer und auch diese Wut und aber auch alle Emotionen halt weiterzugeben. Man darf einfach nicht gleichgültig sein, und das ist einfach das, was ich wirklich jedem Menschen mitgeben kann.
Mehr als 20.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge mussten bei Volkswagen während des Zweiten Weltkriegs in den Fabriken schuften. Gegründet von den Nationalsozialisten lieferte der Autobauer mehr als 60.000 Militärfahrzeuge für den deutschen Vernichtungskrieg. Heute investiert der Konzern viel in die Erinnerungsarbeit, will sich seiner Verantwortung stellen. Bei einer spontanen Umfrage vor dem Werkstor wissen viele der befragten VW-Beschäftigten nicht darauf zu antworten, was das konkret bedeuten kann. Es gibt aber auch solche Stimmen.
Ich habe einen Bericht darüber gelesen, dass eben halt entsprechende Auszubildende dort hingereist sind und ja von den bedrückenden Eindrücken erzählt haben.
Ich habe aber schon den Eindruck, dass das bei VW auch relativ hoch auf der Agenda steht und dass das auch nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern auch ernst gemeint. Und das kann ich natürlich nur gut finden.
Ich finde, dass es enorm wichtig ist für die Gesellschaft, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Das Erinnerungsprojekt mit Auszubildenden, Meistern und Managern soll noch viele Jahre weitergehen, sagt die Projektleiterin. Bei der Betriebsversammlung kommende Woche werden die Azubis vor etwa 20.000 ihrer Kollegen von ihren Begegnungen und Eindrücken am Holocaust-Gedenktag in Auschwitz berichten. Auch der 21-jährige Nils Volling.
Das, was damals passiert ist, da können wir nichts für, aber wir können was dafür, was in der Zukunft auf dieser Welt passiert. Und dafür müssen wir alle zusammenhalten, damit halt sowas nie wieder passiert.
Michael Brandt sprach mit VW-Auszubildenden, die das Gedenken an die Shoah im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz am Leben erhalten. Am vergangenen Montag wurden auch die Obermeier Awards an Projekte, Initiativen und Personen verliehen, die sich um den Erhalt jüdischer Kultur verdient gemacht haben. Die Preisverleihung fand zum 25. Mal statt und einer der aktuellen Preisträger ist Steffen Henschen vom Bildungswerk Stanisław Hans. Der 64-jährige Sprachlehrer und Literaturwissenschaftler reist jährlich im Rahmen seines Ehrenamtes zu den einstigen Städten nationalsozialistischer Gewalt in Mittel- und Osteuropa, genauer gesagt nach Ostpolen, Litauen und, wenn es geht, auch in die Westukraine. Er forscht über die Opfer, die Täter, die Verbrechen und hat wichtige Werke zu den früheren Transitghettos und dem Vernichtungslager Sobibor veröffentlicht. Herr Henschen, warum machen Sie jedes Jahr die Reisen und besuchen die Stätten des NS-Gräuels?
Also das hat etwas damit zu tun, dass ich beim Bildungswerk Stanisław Hans mitarbeite. Und das Bildungswerk Stanisław Hans organisiert eben ehrenamtlich diese Bildungsreisen zu den Städten des Holocaust. Und ich bin dazu gekommen, weil ich Polnisch studiert habe, Polnisch spreche. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht mitreisen will, um zu übersetzen vor Ort mit Menschen, die eben Polnisch sprechen und keine andere Sprache. Das habe ich gemacht und ich fand die Arbeit sehr wichtig und gut und habe mich dann entschieden, aber das war schon über 24 Jahre her, also im Jahr 2000, als ich das gemacht habe und seitdem arbeite ich eben mit diesem Verein.
Dennoch könnten Sie ja auch Führungen in Auschwitz oder Treblinka geben. Die Spuren des Warschauer Ghettos oder die jüdische Seite Krakaus zeigen. Sie aber gehen zu den stillen Orten nach Majdanek in die Wälder von Sobibor. Wie kommt es also, dass Sie diese weniger beachteten Orte aufsuchen, um Geschichte zu vermitteln?
Also wir denken, um die Geschichte nahe zu bringen, ist es ja wichtig, sich zu beschäftigen mit den Orten, an denen die Menschen gelebt haben, an die sie verschleppt wurden, an die Zwischenorte auch. Und wenn wir an diese Orte gehen und dort erzählen und auch die Menschen sprechen lassen durch Zeugnisse, die wir vorlesen, was sie dort an den Orten erlebt haben und vielleicht noch ein Foto zeigen, dass das die Geschichte viel näher bringt, als wenn wir nur die Gedenkstätten besuchen, die natürlich auch wichtig sind zu sehen. Das ist auch ein Teil der Reisen, aber doch eine gewisse Distanz irgendwie beinhalten. Das ist viel näher, wenn wir die Orte sehen, an denen Menschen gewohnt haben zum Beispiel. Dann können wir auch lernen über das Leben, was sie geführt haben davor und nicht nur über ihr Ende.
Gibt es in Polen eine Gedenkkultur, die sich tiefgreifend mit den NS-Verbrechen beschäftigt?
Ja, natürlich. Es gibt eine Denkkultur. Und auf unseren Reisen sind wir darauf gestoßen, dass es doch ein großes Interesse gibt, auch bei einzelnen Menschen, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Das Problem für diese Menschen oft ist, dass sie alleine sind. Alleine sind in einer Gesellschaft, in der sich grundsätzlich wenig damit beschäftigt wird. Und wenn die dann auf uns stoßen und wir auf sie, dann gibt es ein großes Interesse, dort gemeinsam zu handeln, weil man eben auch gemeinsam da stärker wird, nicht? Und das heißt, dass wir oft auch schon angesprochen wurden, weil eben die Menschen sich auch eine Unterstützung wünschen dort vor Ort. Auf jeden Fall gibt es eine Gedenkkultur und ich würde auch sagen, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat. Also die jüdische Vergangenheit ist präsenter geworden als noch vor 10, 20 Jahren. Das sieht man auch an den Gedenkstätten der ehemaligen Vernichtungslager in Belzec, Sobibor und Treblinka, weil dort Gedenkstätten entstanden sind in den letzten 20 Jahren und nicht vorher. Lange Jahre nach dem Krieg war da überhaupt nichts. Dann ist irgendwie in den 60er Jahren erst eine Gedenkstätte, aber ohne museale Zuarbeit quasi entstanden. Und erst jetzt, in den letzten Jahren, sind dort Gedenkstätten mit Museen entstanden, die auch besucht werden können. Und das heißt, dass auch in der Region quasi Menschen anfangen, diese Orte zu besuchen, weil eben auch die Möglichkeit geschaffen wurde. Das heißt, dort ist schon auch eine Veränderung zu sehen.
Aber warum bedarf es eines deutschen Literaturwissenschaftlers, der ehrenamtlich Bildungsreisen und Bildungsprojekte vornimmt, damit dieser Verbrechen gedacht werden können in Polen? Ist das nicht auch eine schwierige oder polarisierende Rolle, die Sie da einnehmen?
Also zum einen organisieren wir ja Bildungsreisen für Menschen, die von hier kommen, für Menschen aus Deutschland. Und das ganze Wissen um die Aktion Reinhard ist ja sehr klein, es ist sehr unbekannt. Ein Ort wie Belzec, wer kennt den? Wer weiß denn, dass dort fast 500.000 Jüdinnen und Juden ermordet wurden? Dieser Ort, der Name, den findet man vielleicht in der Gedenkstätte, aber nicht im Alltag in Deutschland. Das heißt, es gibt schon auch ein Interesse daran, diese Geschichte kennenzulernen. Und ich denke, es ist auch wichtig für uns, gerade in der politischen Situation jetzt, sich damit zu beschäftigen, mit der Vergangenheit, mit dem Warum und wie das vonstatten gegangen ist. Also das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich da hinfahre und Menschen das zeige und nahe bringe, die von hier kommen, möchte ich aber nicht, vor allen Dingen, wenn ich da länger und intensiver hinfahre, nur als Besucher dorthin fahren. Und deswegen haben wir angefangen, auch initiativ zu sein, dort in der aktuellen Gedenkdebatte, in der polnischen Gedenkkultur. Das ist ein wichtiger Teil geworden von der Arbeit, die wir machen dort. Und das ist für mich auch ein Grund, warum ich es mache, weil ich auch gesehen habe, dass dort auch vor Ort es wenig Initiativen gibt und es wichtig ist, einfach diese Geschichte bekannt zu machen und bekannter zu machen. Und natürlich bewegen wir uns als Deutsche, wenn wir dorthin fahren. Es ist auch immer eine Gratwanderung. Es ist nicht so einfach, als Deutscher dorthin zu fahren. Es ist wichtig, respektvoll damit umzugehen und auch vielleicht vorsichtig, weil natürlich ist es so, dass wir nicht dorthin kommen wollen, den Leuten erzählen wollen, ja, wir in Deutschland wissen das besser als ihr, wie ihr vor Ort hier damit umgeht. Das wäre natürlich ein völlig falsches Herangehen.
Aufgrund der vollständigen Ermordungen der jüdischen Menschen arbeiten sie ohnehin bereits vielfach ohne Zeitzeuginnen. Andererseits sind die, die überlebt haben, mittlerweile auch schon hochbetagt, wenn nicht gar verstorben. Inwieweit verändert das ihre Arbeit, keine aktiven Zeugnisse mehr integrieren zu können?
Es ist natürlich früher ganz anders gewesen, wenn ein jüdischer Überlebender erzählt hat, zum Beispiel in Sobibor, Tomasz Blatt, der hat erzählt, wie er dort angekommen ist, was er dort erlebt hat. Jules Relfis, ein niederländischer Überlebender, hat das auch gemacht. Das war natürlich auch für unsere Teilnehmenden immer sehr beeindruckend und sehr wichtig. Und jetzt, wo sie das nicht mehr machen können, weil sie nicht mehr leben, gibt es vor allen Dingen für uns natürlich die Herausforderung, wie können wir das trotzdem präsent machen? Das heißt, wir arbeiten mit den Zeugnissen dieser Menschen, wir zeigen ihre Fotos, wir erzählen, was ihnen passiert ist, nicht nur im Holocaust, sondern auch danach, wie ihr Leben ausgesehen hat. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt, also wir versuchen auch mit den Nachkommen dieser Menschen in Kontakt zu treten und quasi sie einzubinden in unsere Arbeit. Da möchte ich ein Beispiel machen, nämlich Tomasz Blatt, der ist als polnischer Junge quasi mit 15 Jahren von Izbica nach Sobibor verschleppt worden. Dort hat er Glück gehabt, nicht wie seine Eltern, die direkt ermordet wurden nach Ankunft, ist er selektiert worden zur Arbeit im Lager und hat deswegen auch die Möglichkeit bekommen, am Aufstand vom 14. Oktober 1943 teilzunehmen, hat da teilgenommen, ist geflüchtet, hat sich verstecken können, hat wie einer der wenigen überlebt den Holocaust und ist nach dem Krieg in die USA ausgewandert. Tomasz Blatt hat sich immer sehr viel eingesetzt für das Gedenken in Izbica und in Sobibor. Und das hat er auch weitergegeben an seine Familie. Und jetzt haben wir Kontakt mit der Tochter von ihm, die weiterhin in Kalifornien wohnt. Und die Rina Blatt, Smith Blatt, wie sie heißt, die haben wir dann auch schon eingeladen nach Izbica und auch nach Sobibor, um zum Beispiel mit Schüler und Schülerinnen dort vor Ort zu sprechen. Und auch quasi weiterzugeben, was sie von ihrem Vater mitbekommen hat. Nicht nur, was er ihr erzählt hat, sondern auch, wie es für sie selbst ist, mit dieser Vergangenheit, mit diesem Gedächtnis zu leben. Das ist natürlich auch eine Weiterführung der Arbeit mit den Zeitzeugen.
Vielen Dank für das Gespräch, Steffen Henschen. Sie haben für Ihr Engagement in dieser Woche auch einen der Obermeier Awards verliehen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir fragen hier auch immer unsere Gäste und Gästinnen, ob sie sich einen Musiktitel mit jüdischem Bezug wünschen wollen. Welchen Song können wir für Sie spielen, Herr Henschen?
Also ich wünsche mir ein Stück, das heißt Stiller, Stiller. Und das ist ein Stück, was im Jahr 1943 von einem 11-jährigen Jungen gemacht worden, der hieß Alexander Wolkowski. Und der hat die Musik gemacht im Ghetto von Vilnius in Litauen. Der Text stammt von Schmerke Kaczeginski. Und in dem Lied geht es um die Tötungsstätte Punar. Und dieses Lied hören wir immer, wenn wir unser Gedenken haben an dieser Tötungsstätte.
Stille, stille, lass mir schweigen, vor ihm wachsen da. Sorgen sie verpflanzt die Sonne im grünen See zum Blau. Es werden Wegen zu Brunner zu, es wird kein Weg zurück. Ist der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind meins, wenn nicht euzer, self nicht kein Gewein. Unser Unglück will Sonne ihm sei wie nicht verstehen. Sorben bräges euch die Jamen, sorben euch et wieses zusammen. Nur zu unser Pein kein bissel Schein.
Sie hörten Adrian Cooper mit Stiller, Stiller. Die Musikerin und Aktivistin sang jiddische Lieder und hat federführend an dem Aufschwung der Klezmer-Musik mitgearbeitet. Sie erlag 2011 in New York ihrem Krebsleiden. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
Nach bedrohlichen Szenen bei der Freilassung israelischer Geiseln im Gazastreifen hat das Rote Kreuz eine Verbesserung der Sicherheit bei der Übergabe gefordert. Die chaotischen Szenen unterstrichen, wie wichtig es sei, dass alle Parteien ihre Vereinbarungen einhielten und dafür sorgten, dass die Einsätze sicher und würdevoll abliefen, erklärte die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Mirjana Spoljaric. Zuvor hatte bereits der israelische Regierungschef Netanyahu das Chaos kritisiert und die Freilassung von 110 palästinensischen Häftlingen zunächst ausgesetzt. Die Geiseln mussten bei der Übergabe im Süden des Gazastreifens langsam durch eine laut schreiende, dicht gedrängte Menschenmenge gehen. Der 80-jährige Deutsch-Israeli Gadi Moses wurde von der Menge trotz seines Alters gnadenlos herumgeschubst. Die 29-jährige Israelin Abel Yehud zog ihre Schultern nach oben und wirkte sichtlich verstört. Israelische Medien sprachen von einer Via Dolorosa. Der jüdische Publizist Michel Friedmann hat nach der gemeinsamen Zustimmung von Union und AfD zu einem Antrag zur Migrationspolitik seinen Parteiaustritt aus der CDU erklärt. In den ARD-Tagesthemen sagte Friedmann, der Zweck heilige dieses Mittel nicht. Seine Glaubwürdigkeit könne die Entscheidung nicht mittragen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zeigte sich enttäuscht, dass die demokratischen politischen Kräfte in unserem Land nicht in der Lage gewesen seien, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen und damit der AfD diese Bühne bereitet zu haben. In der jüdischen Allgemeinen betonte er aber auch, dass im Interesse der Gesellschaft ein Wandel im Umgang mit illegaler Migration in Deutschland notwendig sei. Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg aus Leer will aufgrund der Abstimmung sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben. Es sei zu schwer geworden, es zu tragen, wenn man solche Nachrichten höre. Überlebende des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau haben bei der Gedenkveranstaltung 80 Jahre nach der Befreiung vor einem weltweiten Wiederaufflammen des Antisemitismus gewarnt. Sie standen im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltung, zu der auch zahlreiche Politiker aus aller Welt gekommen waren. Der 98-jährige Marian Turski sagte, wir erleben heute einen enormen Anstieg des Antisemitismus. Es sei genau der Antisemitismus, der zum Holocaust geführt habe. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder betonte, die Schrecken von Auschwitz und auch der Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 seien beide vom uralten Hass auf Juden inspiriert gewesen. Der Antisemitismus habe damals seine willigen Unterstützer gehabt und habe sie auch heute. Der Schweriner Landtag hat den Schutz und die Förderung jüdischen Lebens in die Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns aufgenommen und damit zum Staatsziel erklärt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte, es sei eine Pflicht des Staates, im Kampf gegen Judenfeindlichkeit und Menschenverachtung nicht nachzulassen. Seit dem Mauerfall kamen zahlreiche Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Mecklenburg-Vorpommern zurück. In Rostock und Schwerin entstanden jüdische Gemeinden, die nach eigenen Angaben heute etwa 1100 Mitglieder zählen. Soweit die Meldungen.
Sie hörten Shabbat Shalom auf NDR Info, am Mikrofon Miron Tenenberg. Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin folgt nun mit der Auslegung der Parascha Bo, also des aktuellen Tora-Abschnittes.
Ist Moses ein Held? Wenn ja, dann ist er ein sehr widerwilliger Held. Es stimmt, dass er gewaltsam eingriff, als er, als junger Mann, ein Mann mit Privilegien am ägyptischen Hof, sah, wie ein brutaler Aufseher zwei israelitische Sklaven schlug. Er tötete den Aufseher und versteckte die Leiche, musste dann aber fliehen, als ihm die Entlarvung drohte. Jetzt, Jahre später, kehrte er als ein Nobody zurück, ein fremder Hirte aus Midian, der den Auftrag erhalten hat, zu einem der mächtigsten Männer der Welt zu gehen, dem Pharao von Ägypten, dem obersten Herrscher seines Landes, dem Oberhaupt einer gewaltigen Armee, dem König eines Staates, der die Hebräer versklavt hat, und zu verlangen, dass sie aus der Sklaverei entlassen würden und das Land verlassen dürfen. Alles im Namen eines unsichtbaren Wüstengottes, von dem weder der Pharao noch seine Experten je gehört haben. Eines Gottes ohne Namen und Gestalt. Ein Gott, den sie aus Ägypten nicht ernst nehmen können. Nun, Mose geht, weil er keine andere Wahl hat. Dieser unsichtbare Gott, dem er im brennenden Dornbusch begegnet ist, dieser Gott, der sagte, ich bin der, der ich bin, gib dich damit zufrieden, hat ihm genaue Anweisungen gegeben, was er tun und was er sagen soll. Mose wird hier zum Prototyp derjenigen, die die Wahrheit an die Macht bringen, deren Aufgabe es ist, selbst die Reichen und Mächtigen daran zu erinnern, dass es einen Gott über uns allen gibt und dass dies auch für sie gilt. Das ist nie eine leichte Aufgabe und in der Regel eine sehr gefährliche. In der heutigen Zeit kann dies ein Polizist oder Agent einer staatlichen Behörde sein, der Kriminelle, Drogenschmuggler und Händler, Entführer und Sklavenhändler, Terroristen und diejenigen, die große Betrügereien begehen, ausfindig macht und sie daran erinnert, dass auch sie unter dem Gesetz stehen, wie mächtig ihre Position auch sein mag. Dass auch sie sterblich sind, egal mit welchen Insignien der Macht sie sich umgeben haben mögen. Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser Erzählung, in der Mose viele Male vor dem Pharao erscheint und jedes Mal eine göttliche Plage androht, die dann auch eintritt, ist, dass der Pharao so geduldig ist. Mit einem Fingerschnippen hätte er Moses den Kopf abschlagen oder diesen unverschämten Fremdling den Krokodilen im Nil vorwerfen können. Mehrmals ist der Pharao fast überzeugt und dann ist es Gott, der sein Herz verhärtet, so dass er sich weigert, seine Politik zu ändern und die Hebräer ziehen zu lassen, bis es am Ende zu spät ist, um viele Tote zu vermeiden. Selbst dann, wenn er in Wut und Trauer befiehlt, mitten in der Nacht die Hebräer zu vertreiben, ändert er später seine Meinung und jagt ihnen mit seinem Heer hinterher. Einem Heer, das in den Tiefen des Meeres vernichtet werden wird. Es ist ein dramatischer Dialog, der sich über mehrere Kapitel erstreckt. Die Hebräer befinden sich in der Geiselhaft der ägyptischen Macht. Wie kann Mose, wie kann jemand über die Freilassung einer so großen Zahl von Geiseln verhandeln? Welche Verhandlungspunkte hat er? Welchen Druck kann er ausüben? Werden die Drohungen ernst genommen werden? Nun, wir kennen die Antwort, zumindest was diese Geschichte angeht. Es hilft, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Moses ist kein Held. Er ist ein Mann, der ermutigt und beauftragt wurde, die Wahrheit zu sagen, selbst gegenüber einem mächtigen Herrscher, der sie nicht hören will. Trotz der Risiken. Er ist ein Vorbild, dem zu folgen wir lernen sollten, weil solche Menschen immer gebraucht werden. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Tora, also der 5 Bücher Moschees, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Zum Schluss hören Sie Grant Us Peace, Gewähre uns Frieden. Es singt Kantorin Rebecca Garfin aus New York.
Grant us peace, thy most precious gift, O thou.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.